Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn heute sind wir extrem viele Leute hier in dem Podcast. Wir sind insgesamt zu viert. Es wird um ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gehen. Und ich werde erstmal den Philipp sich bitten, einmal vorzustellen. Du warst ja in Neuseeland.
Ich war in Neuseeland, genau, ja. 2 Jahre ist es jetzt mittlerweile her. Genau, ich bin der Philipp, 20 Jahre alt. Habe kurz nach meinem Abitur den Abstich nach Neuseeland gemacht und ja, habe dort ein Dreivierteljahr meine Zeit verbracht, so ein bisschen ins Leben reingeschnuppert, wie es dort ist und was man generell so macht, wie man selbstständig lebt. Und jetzt bin ich zurück und studiere jetzt seit einem guten Jahr Medieninformatik. Genau.
Klingt sehr interessant. Zu deinem Auslandsjahr oder zu deinem Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland werden wir dich gleich nochmal ein bisschen befragen. Und dabei werden mir der Sascha und der Julian helfen. Die möchten jetzt nämlich nach dem Abitur nach Neuseeland gehen. Und ich würde dich erstmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
Ja, genau. Ich bin Julian. Ich bin gerade dabei, mein Abitur zu beenden. Bin fast 18 Jahre alt und habe, wie gesagt, vor, auch ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland zu verbringen.
Jo, ich bin Sascha, ich bin auch fast 18, ich gehe in dieselbe Klasse wie Julian und wir wollen das eigentlich gemeinsam machen.
Seid ihr aufgeregt?
Ja, ein bisschen.
Ja, ein bisschen, aber ist noch ein bisschen mehr, hin, oder? Mehr Euphorie und mehr Vorfreude inzwischen.
Ja. Habt ihr direkt irgendeine Frage?
Also vielleicht zuallererst, wie war so der Einstieg in dein Jahr? Also du bist so mit dem Flugzeug hingeflogen, bist du dort angekommen, wie war so der erste Eindruck am Anfang von Neuseeland?
Der erste Eindruck. Ja, es war halt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich alleine geflogen bin. Das erste Mal, dass ich den Kontinent verlassen habe. Und deswegen war das schon eine gewisse Erfahrung. Und ja, dann war es, der erste Flug ging gute 6 Stunden, der zweite Flug ging gute 16 Stunden. Deswegen, ich habe auf den praktisch direktesten genommen, weil viele haben einen Abstecher gemacht. Ich wollte jetzt keinen Abstecher machen. Und dann bin ich dort irgendwie gegen 7 Uhr morgens angekommen, glaube ich. Und war gefühlt 30 Stunden wach oder sowas. Also habe nicht unbedingt gut geschlafen. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte mir dort eine Woche praktisch schon ein Hostel vorgenommen. Da gibt's irgendwie so ein Paket, das man sich machen kann. Und dann habe ich einfach praktisch das Hostel gesucht frühmorgens, bin dort eingecheckt und dann war eigentlich alles gut. Dann habe ich mich noch ein bisschen durchgequält, weil wegen Jetlag hätte ich natürlich direkt umfallen können. Wäre dann wahrscheinlich 1 Uhr morgens aufgewacht. Habe mich also noch ein bisschen durchgequält bis 22 Uhr und bin dann schlafen gegangen. Und ich sag mal, es war eine relativ anstrengende Ankunft, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, ich hab's gehasst oder sowas.
Okay. Du bist in Oakland angekommen?
Genau, also ich bin klargekommen. Und ich habe es noch nicht gesagt, noch nicht hier. Neuseeländer sind super nett und zuvorkommend. Und ich meine, Auckland ist zwar eine Stadt, aber das ist, das trifft die Moral der Neuseeländer nicht. Also wenn man dort an der Touri-Information fragt, wo die Sachen sind, dann helfen die eben schon weiter.
Aber viel geplant im Vorfeld hast du jetzt nicht so viel, oder? Außer die erste Woche?
Tatsächlich nicht, nein. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ich habe mir gesagt, ich lasse das primär auf mich zukommen. Und ja, gucke mich einfach praktisch da um, wo ich jetzt den nächsten Tag hinmache und so. Und dann habe ich halt die erste Woche so ein bisschen genutzt, um einfach reinzukommen. Hatte auch einen Ansprechpartner dort, mit dem wir dann praktisch das Bankkonto eingerichtet haben und Jobs gesucht haben. Und dann habe ich dann über die erste Woche praktisch meinen ersten Job dann gefunden und bin dann direkt eigentlich Punkt nach 7 Tagen wieder los.
Okay. Das
Kurze
sind dann.
Frage, das ist Zwischenfrage, bist du alleine dort gewesen oder hattest du Begleitung?
Ich bin alleine da gewesen. Genau, das war auch einfach so ein bisschen mein Wunsch zu sagen, dass ich ein bisschen aus mir raustreten möchte. Ich bin, beziehungsweise war, ein wahnsinnig schüchterner Mensch. Und konnte auch kaum irgendwie mal ein paar Leute ansprechen. Und dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich jetzt jemanden mitnehme, dann klette ich mich wahrscheinlich an den ran und du mich gar nicht so wirklich öffnen. Und dann wollte ich mich einfach praktisch ins kalte Wasser werfen.
Hat
Und
geklappt, so wie du es dir vorgestellt hast, oder nicht?
hat geklappt. Ja, ich brauchte zwar eine kleine Überwindung, aber das hat keinen Tag gedauert. Da habe ich mit den Leuten dort geredet und ich sag mal, in einem Hostel dort sind auch Work and Traveler, die genau das Gleiche machen. Also, das ist auch immer das Schöne, wenn man Menschen um sich hat, die praktisch das Gleiche wollen, dann fällt die Kontaktaufnahme dann nicht mehr so schwer.
Und bist du dann wirklich nur mit Hemd und Hose hingefahren oder? Hast du noch was dabei am Anfang?
Ich hab mir einen Travel Bag geholt.
So einen großen 200 Liter Rucksack, oder?
Ich glaube, der fasst so zwischen 60 und 70
Ah,
Liter.
gut.
Also schon
Ja.
so einen typischen Backpacker-Rucksack. Weil ich auch primär viel zu Fuß unterwegs sein wollte. Also ich dachte mir, wenn ich nach Neuseeland gehe, gehe ich wegen der Natur hin und dann will ich wandern. Dann will ich ein bisschen umherziehen und da macht sich halt ein Koffer nicht so gut. Und in so einen Rucksack passt echt wahnsinnig viel rein. Und da hatte ich dann. Ich glaube, ich hatte ein Travelbag und ich hatte noch einen kleineren Rucksack vorne drauf, praktisch den hier. Das waren so ein bisschen die Sachen. Da war schon Kleidung drin. Also ich habe es halt in Grenzen gehalten, damit es nicht zu viel ist. So, was ich, 4 T-Shirts, fünf Unterhosen, 3 Hosen, ein paar Socken. Ich glaube, ich habe noch ein nächsteres Paar Schuhe mitgenommen und dann halt so den ganzen Papierkram, den man braucht und Hygieneartikel und vielleicht noch was Freizeitmäßiges, was ich ein Buch oder sowas. Aber ja, wenn man praktisch dort ist und von Haus zu Haus zieht und nicht läuft oder sowas und das Ganze dann mitnehmen muss, dann kann man den Rucksack schon, da kann man das Gepäck schon vollpacken. Das passt dann schon.
Und hast du in der
Genau.
Hinsicht irgendwas vermisst? Also war es eine Einschränkung für dich, dass du nur diesen Rucksack hattest im Vergleich dazu, dass man vielleicht vorher ein Zimmer hatte, wo man sein ganzes Zeug reintun konnte? Oder war das eine Art Freiheitsgefühl, dass man wirklich sein ganzes Leben in dem Rucksack drin hat und dann wirklich einfach hinziehen konnte, wohin man wollte?
Naja, es war schon ein guter Überblick in
Okay.
dem Sinne. Ich fand es auch schön, praktisch die Sachen zu packen, weil da sieht man erstmal, okay, ja, ich habe halt irgendwie 15 T-Shirts in meinem Schrank, aber nur, weiß ich, 10 davon ziehe ich an und 4 davon gefallen mir halt super gut. Und dann habe ich halt die praktisch rausgeholt und als ich dann wieder da war, dann habe ich die anderen auch raussortiert, weil man merkt halt einfach, was man so ein bisschen zu viel hat. Und in dem Sinne war das schon eine gewisse Befreiung, wie du sagst, dass ich einfach ja den Überblick hatte über die Sachen, die ich mit habe. Und man hat auch heutzutage irgendwie viel zu viel im Zimmer, weil, naja, haben oder nicht haben, so in dem Sinne. Aber ja.
Ein Auto hast du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich habe zwischen meinem Abitur und dem Start nach Neuseeland habe ich es nicht geschafft, die Fahrprüfung zu machen. Das war einfach zeitlich nicht machbar. Aber ich habe es jetzt auch nicht unbedingt dort vermisst. Weil ich muss sagen, Neuseeland hat gute Überland-Bus-Anbindung und ich glaube, ich wurde dann auch zum Teil abgeholt von den Arbeitgebern. Das war schon gut.
Ja, mit den Arbeitgebern ist es dann so, dass man da einfach mal vorbeigeht und mal klopft, ob die was haben für einen? Oder guckt man da schon ein bisschen übers Internet, ob da Anzeigen sind?
Es gibt eine Seite im Internet, das nennt sich, glaube ich, Backpacker Board oder sowas. Da wird praktisch, das ist wie so eine schwarze Tafel, wo die ganzen Neuseeländer das anpinnen können, was sie gerade suchen. Und da hatte ich eben da unter anderem auch einen Job auf einer Kiwi-Plantage gefunden und habe da halt Werbung hingeschickt. Und dann kam, glaube ich, nach einem Tag oder so, kam der Rückruf, so im Sinne von, hey, ja, klingt gut, komm, kannst vorbeikommen. Und dann hat er mir halt gesagt, welche Busanbindung ich nehmen soll und wo wir uns treffen. Und dann sind wir dann dort gelandet und das ging eigentlich relativ flott. Aber es ist halt je nachdem, wie man die Motivation hat, einen neuen Job zu finden. Also du kannst natürlich übers Internet gehen, du kannst auch von Haus zu Haus ziehen. Ich wollte einfach primär dann aus der Stadt raus und dachte mir so, was ist der nächste Punkt so in der Nähe? Und dann habe ich halt gesehen, okay, Coromandel, das ist so ein bisschen im Osten, so ein östlicher Zipfel von Neuseeland und da war es richtig schön und es war auch nicht allzu weit weg.
Und wenn man jetzt die Bewerbung in Neuseeland mit dieser Bewerbung in Deutschland vergleicht, wo man erst eine E-Mail hinschreibt, dann einen Lebenslauf schickt und dann zum Bewerbungsgespräch geht und dann eine Rückmeldung bekommt, was waren da die größten Unterschiede? Reicht das da einfach, den Arbeitgeber zu kontaktieren und oder was wollten die meistens wissen?
Ja, ich denke mal, wenn man einfach anruft, sollte es das schon tun, weil ich sag mal, man ist ja in Neuseeland als Backpacker unterwegs, der gerade irgendwie, die meisten haben gerade ihr Abi gemacht. Mhm. Wir sind ja Abiturienten, die werden nicht aufs Leben vorbereitet. Das sage ich immer so schön. Wir haben ja nicht allzu viele Qualifikationen und können auch nicht so viel reinschreiben in den Lebenslauf. Deswegen suchen die halt auch gerade bei den saisonalen Sachen, also bei den, wie heißt das auf Deutsch?
Saisonarbeiter?
Oder? Genau, saisonabhängige Arbeiten, wie halt Landwirtschaft oder sowas.
Ja.
Da brauchst du ja nicht viel.
Ja.
Und ich sag mal, da wo ich war, in diesem Büro dort, bei dem Ansprechpartner, die haben uns halt so ein bisschen eine Bewerbung schreiben lassen. Ich sag mal, der größte Unterschied, der mir jetzt einfällt, ist, dass es kein Bild hatte. So, man hat ja irgendwie in der deutschen Bewerbung noch so ein hübsches Bildchen von sich selbst drin. Da haben die gesagt, nee, das auf keinen Fall rein. Und dann hast du halt irgendwie deine Kontaktdaten hingeschrieben und deine Qualifikation und den Kram. Und dann habe ich ein paar Bewerbungen abgeschickt. Aber ich glaube, primär ist es auch gut, wenn man da einfach anruft.
Okay. Das heißt, es ist auch so eher eine spontane Sache und man findet auch dann spontan was, wenn man jetzt was braucht gerade. Oder war das kritisch, dass es dann teilweise so Zeiten gab, wo man wirklich sich wirklich umgucken musste und wirklich dann mal sparen musste? Was heißt sparen, wo man sich wirklich immer zusammenreißen musste? Oder wie war das?
Also ich sag mal, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark du gerade einen neuen Job willst.
Okay.
Wie verzweifelt du bist in dem Sinne. Aber ich habe eigentlich immer, wenn ich gerade mal einen gesucht habe, das hat maximal vielleicht 2 bis 3 Tage gedauert. Also es dauert jetzt nicht wahnsinnig lange. Mhm. Und über dieses Backpacker-Board ist halt je nachdem, was man gerade will. Also ich war immer relativ offen, was ich gerade gefunden habe. Da habe ich mir halt gesagt, okay, das ist cool. Wollte natürlich jetzt auch nicht, was ist ich, keine Ahnung, was ist denn ein Job, den man unbedingt nicht machen will? Müllabfuhr oder sowas. Also man hat natürlich schon gewisse Ansprüche, aber viele waren halt völlig okay. Also ich Ich war halt, wie gesagt, das erste Mal auf einer Kiwi-Plantage. Da war ich 9 Wochen untergebracht. Mhm. Und dann meine zweite Arbeitsphase bestand aus einem Weingut. Also habe auf einem Weingut okay. gearbeitet. Und dann bei der dritten Phase war ich in der Gastronomie, also Teilzeitjob in der Gastronomie mhm. und Teilzeitjob in einem Hostel. Du kannst halt auch unter anderem in einem Hostel arbeiten, so dass du praktisch dort nächtigen kannst, in dem okay, Sinne. Ja, ja.
Und hast du dort auch für längere Zeit jeweils gearbeitet? Und ist das auch so, wie man hört, so dynamisch? Man kann ja so theoretisch jede Woche auch einfach wieder gehen, wenn man gerade ja. was anderes gefunden hat, zum Beispiel.
Genau, also das ein großer Unterschied zwischen Deutschland hier ist, da werden ja viele Jobs monatlich bezahlt oder praktisch die Mieten ja, ja auch monatlich und sowas. In Neuseeland ist alles wöchentlich. Also du kriegst deinen Lohn wöchentlich überwiesen, du hast deine was weiß ich, Hostelmiete oder so wöchentlich zu bezahlen. Außer natürlich, du bleibst kürzer im Hostel. Mhm. Aber es ist viel, viel flexibler in dem Sinne. Also du kannst halt sagen, hier, ich würde gerne nächste Woche aufhören. Ich meine, die hören das natürlich auch gerne, wenn du das 3 Wochen vorher sagst, damit die ein bisschen mehr planen können. Aber ich sage mal, das ist auch okay, wenn man halt sagt, hier in 14 Tagen mache ich los oder sowas, dann nehmen die dir das auch nicht brutalst übel. Ja. Du bist doch nicht wahnsinnig gebunden als Working Traveler.
Für uns stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, du hast ja sozusagen deine Jobs immer alleine angenommen. Du hast natürlich wahrscheinlich nicht die Erfahrung gemacht, aber kannst du dir vorstellen, dass sie solche Jobs auch einfach mal für 2 ausgeben könnten? Oder ist das dann eher schwieriger? Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Hostel sich dann zu so einer Aktion einschreibt, würden die das dann auch akzeptieren, wenn einfach 2 Leute kommen, wenn wir das natürlich zusammen machen wollen?
Ich glaube, ab 2 würde es immer noch gehen, gerade so hostelmäßig. Da praktisch einfach mal, ich glaube, das ist hostelabhängig.
Ja, okay.
Also ich habe Hostels ausgeschriebene Jobs gesehen, wo halt primär einer gesucht wurde. Aber in dem Hostel, in dem ich war, da waren wir halt auch ein Team von irgendwie 5 Leuten oder sowas, die halt, das war auch schon ein größeres, also das war schon ein Hotel eher gewesen mit ein paar Hostelzimmern. Und dann sind wir halt dort durch und haben halt frühmorgens Betten gemacht oder sowas und waren halt 2-3 Stunden unterwegs, haben alles ein bisschen tipptopp gemacht, Küche geputzt und sowas und dann kommst du da halt unter und das spart halt in dem Sinne schon Geld, vor allen Dingen, weil es halt, machst halt 5 Tage von den 7, machst du 2-3 Stunden was und dann hast du halt den restlichen Tag und ja, was die anderen Jobs angeht, waren wir eigentlich immer in größeren Gruppen unterwegs. Okay. Also da sehe ich kein Problem drin, dass ihr, wenn ihr sagt, ihr seid zu zweit, werden die wahrscheinlich eher dankbar sein.
Ja. Wenn man da so oft in Kontakt mit Leuten kommt, schließt man sich da auch mal für ein paar Wochen jemanden an oder in einer Gruppe an und trennt sich dann wieder oder hast du das gar nicht gemacht?
Habe ich tatsächlich gemacht. Und zwar, als ich bei der Kiwi-Plantage war, da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Also wir waren auch nicht allzu viele. Als ich praktisch angekommen bin, bin ich zu, ich glaube, 3 weiteren gestoßen, die schon im Hostel waren. Mhm. Und dann ist abends noch einer gekommen. Also wir waren dann 5 in einem Hostel, das vielleicht 20 Leute unterbringen kann. Und das war richtig Hammer, weil ich bin kein wirklicher Stadtmensch und ich bin auch nicht nach Neuseeland gekommen, um Auckland zu sehen, so in dem Sinne. Deswegen war ich richtig happy, dass ich aus Auckland raus war. Und dann sind wir dort in Coromandel gelandet und es war mitten im Nichts. Also es war wirklich so ein Hostel, richtig rustikal, cool gebaut, irgendwie Holzbetten und sowas, so mit Stämmen und dem ganzen Kram und Das hatte schon was. Und gegenüber war halt einfach nur ein Golfplatz oder sowas. Mhm. Da haben die halt irgendwelche reichen Dudes haben dort gespielt. und da war halt ringsrum nichts außer ein paar Kiwi-Feldern, zu denen wir halt unterwegs waren. Und die Leute, die ich da getroffen habe, also gerade so die ersten 3, die dort schon waren, und deren auch abends dazugekommen ist. Mit denen habe ich mich jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen mal wieder getroffen. Die eine hatte Geburtstag. Mhm. Die kam, ja, das muss ich noch dazu sagen, es kommen viele Leute aus Deutschland. also die praktisch sechs von 7 Leuten, von denen wir dort waren in der Gruppe, kamen aus Deutschland.
Okay.
Und aber mit denen habe ich mich dann auch ganz cool kurz geschlossen und wie gesagt, ich durch mit einigen von denen auch heute noch kommunizieren und uns treffen. Und da, ja, da macht man gute Freundschaften. Habe ich deine Frage grob beantwortet?
Ja, ich denk schon, ne?
Dass man ja Gruppen findet, ja.
Genau. Aber wo du dann in solchen Gruppen warst, da ging es trotzdem mit dem Englisch voran. Weil das ist teilweise auch unsere Bedenken, wenn wir da so die ganze Zeit zusammen sind und die ganze Zeit Deutsch miteinander sprechen. Weil man geht ja auch hin, um klar die Sprache auch weiterzubilden. Mhm. Man hat ja schon viel Vorkenntnis, aber halt, um es auch mal anzuwenden.
Ja, also ich glaube, ich hatte nicht unbedingt gesagt, ich will primär meine Sprache weiterbilden, sondern eher so, ich will die Natur sehen. Mhm. Weil ich hatte auch irgendwie Englisch-Leistungskurs gehabt und war schon relativ gut unterwegs. Aber wir haben trotzdem viel Englisch gesprochen. Also auch als wir sechs von 7 Deutschen waren, da war halt ein Taiwanese dabei.
Ja.
Und dann haben wir halt grundsätzlich Englisch gesprochen. Ja. Weil
man niemanden ausgrenzen.
Ja, man will den ja nicht ausgrenzen. Man kommt sich dann echt scheiße vor, wenn man dann Deutsch redet, wenn der in der Nähe ist. Und wenn ich euch aber einen Tipp gebe, wenn ihr praktisch Englisch verbessern wollt, dann versucht nicht brutalst viel, also schon ein bisschen, man kann schon ein bisschen Geld ansparen, wenn man in diesen saisonbedingten Arbeiten unterwegs ist, aber versucht die nicht nur zu machen, weil da sind halt die ganzen Work-and-Traveler.
Ja, okay.
Und wo ganz viele Work-and-Traveler sind, sind ganz viele Deutsche, und dann müsst ihr halt vorsichtig sein, dass ihr euch nicht irgendwie Klicken zusammenbaut, wo ihr dann halt nur noch Deutsch redet.
Klar.
Das kann halt passieren, gerade wenn man länger unten ist und dann so endlich mal wieder Deutsch reden kann, so in dem Sinne. Das haben wir auch einige Male genossen, ja. Aber ich sag mal, wenn ihr richtig mit Locals zusammenkommen wollt, da gibt's was, das nennt sich Woofing. Und da muss ich mal ganz kurz nachgoogeln, was das heißt.
Ich glaube, das hatte ich letztens geguckt. Irgendwas mit Organical Farms oder so ähnlich.
Ja, irgendwas mit Organical Farms. Also ich glaube, Willing Workers irgendwas. Ach Mann. Okay, Worldwide Opportunities on Organic Farms. Okay. Naja, die Neuseeländer haben da eine andere Abkürzung für.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine inoffizielle ist oder so. Aber auf jeden Fall nennt sich das Woofing, praktisch WWOOF oder sowas. Und wenn ihr euch mit diesem System so ein bisschen kurz schließt, da gibt es auch eine App für, da gibt es eine Internetseite für. Und da tun auch alle Hostels euch beraten. Da könnt ihr halt praktisch unter die Locals unterkommen und denen halt helfen.
Okay.
Dann seid ihr halt auf einem Bauernhof oder sowas und tut halt für Kost und Logis arbeiten in dem Sinne. Aber seid halt mittendrin, es ist wie so eine Gastfamilie.
Okay. Hört sich cool an. Gab es im Verlauf deines Work-and-Travel-Jahres einen Job, wo du gedacht hast, nee, es geht gar nicht, wo du dann abgebrochen hast, oder war das im Prinzip alles annehmbar? Sag ich mal. Also wird auf Menschenrechte geachtet.
Ja, da darf ich jetzt nicht Falsches sagen, ne?
Okay.
Und mein zweiter Job, also meine zweite Arbeitsphase, ich habe auch schon von allen dreien erzählt, also mehr habe ich dann auch nicht gemacht, okay. Das waren einfach längere Arbeitsphasen dann. Meine zweite Arbeitsphase auf dem Vineyard war, glaube ich, für 5 Wochen oder so. Und ich war original eingetragen, also wir waren da zu dritt unterwegs, von den Kiwi-Leuten waren noch drei übergeblieben und ja, der Rest ist auf der Strecke geblieben. Nee, die sind, einige mussten nach Hause wieder und okay. Ja, wir drei hatten halt dann einen Job gesucht und sind dort auf dieser Weinfarm gelandet und da waren wir drei offiziell eingetragen als Vineyard Worker, auf der Weinplantage. Mhm. Und das war so ein bisschen lustig, weil die ersten drei Tage habe ich keinen Wein gesehen. Da haben sie uns auf ein Knoblauchfeld geschickt.
Okay.
Und das war, ich sag mal, im Nachhinein war das eher lustig. Ich habe mich halt erstmal ein bisschen, so war erstmal ein bisschen verwirrt, so im Sinne von, Wein sieht doch anders aus.
Sie haben das gar nicht gesagt, dass das Knoblauch ist, sondern haben einfach gesagt, hier, macht mal, oder?
Wein. Naja, die haben halt gesagt, hier, die Vans holen euch ab und dann fahrt ihr auf das Feld und dann waren wir halt auf einem Knoblauchfeld.
Okay.
Und dann, ja, dann haben wir halt dort, ich glaube, primär einfach die Knollen so abgeschnitten und in Töpfe getan. Das war jetzt keine schwere Arbeit, aber ich bin Gitarrist hobbymäßig und es ist so eine Todsünde als Gitarrist, wenn die Hände irgendwie fettig sind oder riechen und man Saiten anfasst oder irgendwas. Okay. Ich will also immer saubere Hände mal haben und gut riechende Hände.
Mhm.
Und wir hatten zwar Handschuhe an und den ganzen Kram, aber dieser Geruch, der ging eine Woche lang nicht raus. Und das war so ätzend.
Okay. Ja.
Seitdem stehe ich nicht mehr so wirklich auf Knoblauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war zu der Zeit, war ich dann schon happy, als ich dann auf dem Weinfeld gelandet bin, als es dann alles outgesortet wurde. Aber so viel schlimmer wurde es eigentlich nicht. Also das hat mich einfach nur persönlich in den Wahnsinn getrieben.
Genau. Und zwischen deinen Arbeitsperioden bist du dann durchs Land gereist und hast dir das angeschaut?
Genau, also ich habe mir dann immer ein bisschen was angespart. Ich glaube, die ersten 9 Wochen, haben auch am meisten gespart, weil wir eben nicht so viel, war halt nicht so viel ringsrum.
Ja,
wir waren bloß ein bisschen laufen, mal außer der Arbeit. Und haben halt für den Urlaub danach einiges angespart. Und da kann man schon 2-3 Wochen von mit reisen, so richtig reisen.
Okay.
Und dann haben wir uns halt, wenn das Konto wieder, keine Ahnung, unter $1,000 ging, dann haben wir uns langsam wieder nach einer Wohnung umgeschaut. Und nach einem Job, so. Und dann haben wir halt wieder gespart. Und irgendwann hatte ich mir halt dann gesagt, nach der dritten Arbeitsphase, so, das war jetzt die letzte Arbeitsphase, jetzt reist du so lange, wie du noch kannst, so in dem Sinne. Von dem Geld und dann, weil ich wollte auch jetzt nicht unbedingt mit einem Plus rauskommen aus Neuseeland und dann war ich dann halt praktisch Punkt Null auf dem Konto im Flughafen.
Also das ist möglich, wenn man den Flug rausnimmt, dann plus minus Null zu machen, wenn man da
drauf hat. Das war sehr Spaß.
Naja, praktisch das Konto, was ich dann dort eröffnet hatte, das war immer nach hoch und runter und dann bin ich dann halt auf dem Konto wieder mit Null raus, so in dem Sinne. Aber der Flug und das Ganze, die Kosten fielen halt rein.
Ja.
Aber das ist an sich völlig okay. Das hatte ich mir auch zwischen der Abi und der Startzeit von Neuseeland hatte ich mir das hier halt zusammengespart.
Okay.
Bin ich da nochmal jobben gewesen.
Ja.
Und das ist eigentlich stemmbar.
Du hast aber auch während der Zeit Neuseeland nicht verlassen oder so, mal nach Australien oder so geflogen?
Ich hatte einige kennengelernt, die es gemacht haben.
Mhm.
Aber ich glaube, das hätte vermutlich ein bisschen mehr Planung bedürft. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, Australien zu sehen.
Okay.
Weil ich die Hotspot-Work-and-Travel-Länder sind halt irgendwie Kanada, Australien, Neuseeland. Und da hatte ich mir halt gesagt, Australien ist mir zu giftig, Kanada ist mir zu kalt und Neuseeland hat eine wahnsinnig schöne Natur und ich bin auch irgendwie so ein Herr-der-Ringe-Fan und habe mir gedacht, das haben sie dort gemacht, die Natur ist geil.
Ja.
Und da machst du hin. Und da habe ich mich dann auch dieses Dreivierteljahr praktisch komplett auf Neuseeland konzentriert.
Das mit dem Giftig war lustigerweise auch unser Gedankengang, als wir zwischen Australien und Neuseeland entschieden haben. Was waren so die Highlights in der Natur in Neuseeland? War alles toll oder gab es so ein was herausstechend war oder ein, zwei Dinge, die man unbedingt sehen muss?
Das kommt natürlich auch wieder auf den Menschen drauf an, wie man es so findet. Aber ich muss sagen, meine beste Erfahrung war in Arthur's Pass. Das ist ein Gebirge im Süden, also auf der Südinsel in der Mitte relativ. Und da habe ich einen Aufstieg gemacht. Den Avalanche Peak Track hieß der und der war praktisch von 800 auf 1800 Metern Aufstieg. Und da waren wir 3 Stunden hoch unterwegs und 2,5, glaube ich, runter. Und als wir da oben waren, also das war richtig episch.
Okay.
Und das, ich sage mal, ich habe auch Höhenangst ein bisschen und da oben zu stehen war auch eine kleine Überwindung. Aber das hat es einfach nur besser gemacht.
Ja.
Denn, und da muss ich sagen, dass das war echt fantastische Natur. Ich bin mal so böse und zeig mal ein Bild davon.
Okay.
Es war im Endeffekt.
Ja, genau.
Also, ich blende das dann ein in die Tonfolge.
Okay, ja. Also da oben stand ich dann, das war wahnsinnig hoch. Und da hattest du dann halt solche Aussichten.
Ja, schick, schick.
Und das war einfach Hammer.
Okay.
Ist ja auch ein sehr grünes Land.
Also ja, ist es.
Und wenn du da jetzt im Herbst oder so hingeflogen bist, dann wäre das wahrscheinlich Frühling oder so, oder gerade aus dem Winter raus. Mhm. Mit welchen Temperaturen rechnet man da so an der Küste?
Frühling.
Ich habe gehört, da gibt es auch Skigebiete in Neuseeland, aber wahrscheinlich nicht an der Küste. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht so
an der Küste
abkühlen,
nicht,
ne?
So, nee. Ich sag mal, der Sommer, der war schon richtig heiß.
Mhm.
Also du hast ja ein Ozonloch drüber.
Okay.
Und da ist Sonnencreme schon durchaus empfohlen. Wenn das nicht ist, dann Nutella natürlich. du kriegst halt relativ schnell Sonnenbrand da unten. Und dann hast du halt irgendwie 30 Grad, was gefühlt 40 sind, so ungefähr. Mhm. Und ich denke, der Frühling ist relativ mild da unten. Mhm. Also es war okay, als wir gestartet sind und auf den Kiwi-Plantagen war es auch jetzt nicht wahnsinnig heiß. Das war ja so die Richtung Frühlingszeit, wenn ich von Oktober los bin drüber. Und ja, dann ging es ja auf den Herbst zu, denn als ich dann gegen Ende losgemacht habe, dann wurde schon frisch. Also es gibt halt in Neuseeland so ein paar solche Gebirge, wo du wirklich eine Schneegrenze hast, wo du ein paar, was ich, 10 Minuten fährst oder so und dann fährst du aus einem Regenwaldbiom praktisch raus und bist mitten in der Kälte und alles ist vernebelt und eingeschneit. Und das ist das finde ich halt auch so cool an Neuseeland. Das ist wahnsinnig vielfältig. Ja, ja. Du hast halt, wie du halt Bock hast, alles, was du kriegen kannst. Bis auf eine riesige Wüste.
Okay. Gibt es da große Unterschiede zwischen der Nord- und der Südinsel? Von der Vegetation oder von der Natur?
Von der Temperatur würde ich fast nicht sagen. Also die zieht sich zwar relativ lang, Neuseeland. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt viele Erinnerungen, dass sich da viel wirklich drastisch geändert hat oder so. Von der Vegetation her, muss ich sagen, mag ich die Südinsel mehr und von der Natur her. Einfach weil die Südinsel hat eine fette Gebirgskette, die schon durchgeht und du hast auch die Fjorde unten ganz im Süden. Praktisch die du in Norwegen auch hast, diese Dinger, diese Berge mit der Küste dran, das sieht schon wahnsinnig aus. Aber du hast halt durch diese ganze, durch die Einwohner, durch die Zivilisation, hast du auf der Nordinsel einfach weniger so unberührte Natur, weil da auch ein bisschen mehr Menschen sind. Also es sind jetzt natürlich nur 4 Millionen Menschen in Neuseeland, aber es sind vom Verhältnis mehr auf der Nordinsel und weniger auf der Südinsel. Deswegen ist es da unten noch ein bisschen unberührter.
Ja. Hast du Kiwis gesehen, also die Vögel?
Ich habe alle Kiwis gesehen.
Okay.
Also natürlich erstmal die Menschen. Die Menschen da unten heißen ja auch Kiwis.
Ach so, okay.
Die Neuseeländer, die nennen sich untereinander so. Dann natürlich die Kiwi-Plantage. Das waren auch weder Vögel noch Menschen, sondern Früchte.
Ja.
Und dann später, ich habe keinen in der Wildnis gesehen, weil die kommen nur nachts raus.
Ja.
Da brauchst du halt irgendwie noch eine Rotlichtlampe oder so, dass es die nicht stört. Und da gibt es auch, glaube ich, primär auf der Südinsel irgendwo ein paar Gebiete.
Mhm.
Aber ich habe einen dann, ich war nochmal in einem Zoo.
Ja,
ironischerweise. aber ich wollte einfach einen sehen und da waren die dann dort praktisch. Aber ich sag mal, auch im Zoo sehen die cool aus, ob man die jetzt in der Wildnis jagen geht oder sowas. Oder dann dort sieht, das ist, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Genau, auf Stewart Island, also ganz, ganz im Süden, da gibt's ist hier eine Karte.
Da ist eine Karte, ja.
Ist ja der Wahnsinn. Also da ist Stewart Island, dieser kleine Fitzel da unten.
Ja, okay.
Das ist komplett unberührt. Da gibt's so ein kleines Dorf drauf. Da hast du sonst nichts. Und da hast du halt eine ziemlich hohe Chance, einen Kiwi zu sehen. Und wenn ihr wirklich in der Wildnis einen sehen wollt, dann wahrscheinlich dort.
Okay. Und hast du diese Bergpapageien, diese Kleas gesehen? Die sind so braun und so. Braun-grün.
Ich weiß auf jeden Fall, wen du meinst. Aber ich glaube, ich habe keinen in der Wildnis gesehen. Ich habe aber von ihnen gehört, dass das. Gerade Vögel in Neuseeland, die sind ja, die haben ja das Land praktisch, weil die haben keine natürlichen Feinde da unten. Und unter anderem die Keas, die sind ja wahnsinnig schlau.
Ja.
Und die...
deswegen frage ich.
Ja, genau. Denen ist halt irgendwie den ganzen Tag total langweilig und dann knabbern die irgendwie, glaube ich, die... diese Gummiabzüge
bei den Fenstern. Autos, genau,
das hört man immer recht oft. Und ich glaube, das mögen die auch einfach nicht, weil das denen Spaß macht oder so, sondern weil die einfach Menschen ärgern wollen. weil denen einfach stinkend langweilig ist. Aber so insgesamt, so die meisten Vögel sind echt schon fast schlauer als du. Und ich hatte so von der Story her, hatte ich einen gehört. Der hatte irgendwie seine Tasche an einen Baum gehangen oder sowas, mit halt ganzen Proviant drin und sowas. Und war da halt zelten irgendwo.
Mhm.
Und ist halt mal an den Strand gegangen oder so. Und keine 5 Minuten später haben so ein paar solche, das waren so eher so Laufvögel, so etwas größere. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Aber die haben sich in einer Gruppe praktisch an diese Tasche rangemacht, haben die abgehangen und sind damit verschwunden. Und da denke ich mir halt, okay, das sind halt so die typischen neuseeländischen Vögel. Da musst du echt auf alles achten.
Okay.
Würdest du, auch erstmal von dem schönen Wetter wegzukommen, würdest du eine Sache sagen, die du anders gemacht hättest im Nachhinein? Vielleicht? Oder die du am Anfang vielleicht gar nicht so dran gedacht hast oder so, die du jedem aber so vielleicht mal ins Herz legen würdest?
Also ich sag mal, ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo ich sage, diese Entscheidung bereue ich total, was ich von Neuseeland praktisch mitgenommen habe. Aber ich kann euch ans Herz legen, wenn ihr viel wirklich sehen wollt und zu Orten gehen wollt, Sehenswürdigkeiten haben wollt, dann guckt euch die schon mal so ein bisschen vorher aus.
Ja, okay.
Weil ich bin halt praktisch sehr spontan rein und das hat mir auch gefallen. Ich habe mir dann halt so ein bisschen angeschaut, so, wo machst du als nächstes hin? Und okay, ja, hier ist Coromandel, was kann man denn hier machen? Und dann waren wir halt irgendwie in der Gruppe in irgendeiner alten Mine gewesen und dann haben wir die Unternehmung miteinander gemacht und die und wir haben uns einfach umgesehen, was man so alles machen kann. Und das war dann eher so spontan, aber es geht natürlich auch etwas Planungszeit in dem Sinne verloren, wo man halt sagen kann, okay, ja, wenn ich das vorher geplant hätte, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit eingespart. Aber für mich persönlich ist eigentlich alles sehenswert, was ich da unten gemacht habe. Und ich habe auch ein paar Sachen, wo ich sage, da lohnt es sich definitiv nochmal wiederzukommen.
Okay. Welche wären das?
ja, das sind auf jeden Fall einige. Ich glaube, der größte Sache ist, wo ich halt richtig Bock habe, ist der, wie heißt der? Das ist so ein richtig langer Track in Neuseeland. Muss ich nochmal ganz kurz Google zur Hand nehmen. Neuseeland 3000 Kilometer Track. Der ist richtig lang und der zieht sich durch ganz Neuseeland durch. Und aus irgendeinem Grund ist der so unbekannt, dass der okay. nicht in Google steht.
Ja, den
schönen Dank.
Findet man bestimmt bei längerem Suchen.
Das Doofe ist, er liegt mir auf der Zunge.
15 Minuten bist du raus. Ja. Ja, wir können auch erstmal weitermachen. Also.
Ja. Nee, aber der gehört auf jeden Fall zu den Sachen, wo ich sage, da habe ich Bock, den einfach mal zu machen. Und der geht halt irgendwie, wie gesagt, durchs ganze Land und da einfach mal durchlaufen.
Ja.
Aber das ist halt so eine Sache, den ich halt gar nicht machen konnte, weil ich hatte zu viel Gepäck dabei. Okay. Und halt gerade den Rucksack vorne dran mit den Büchern und hinten drin, da war ich halt irgendwie auf 30 Kilo oder so.
Oh, okay.
Und da läufst du halt nicht 3000 Kilometer mit.
Ja, ja.
Genau. Te Araroa heißt der.
Okay.
Genau.
Der Wechsel zwischen den Inseln, wie kompliziert bzw. unkompliziert ist das? Und ist es möglich, da hin und her zu springen? Kostet das besonders viel Geld oder wie gestaltet sich das?
Also du hast eine Fähre zwischen Wellington und Picton. Ja, ich gucke gerade auf die Karte, die ist ein bisschen...
Bisschen klein.
Aber du hast halt im Süden der Nordinsel und im Norden der Südinsel hast du halt diese zwei Punkte, wo es relativ kurz ist. Und da hast du halt eine, glaube ich, dreistündige Fernfahrt so. Und da fährst du halt hin, du hast, was ich, in Wellington eine Nacht buchen oder sowas und machst halt früh morgens dann auf die Fähre, fährst rüber und dann packst du dich in Picton ins Hostel rein. Und ich glaube, die Fernkosten für pro Person war irgendwie bei, ich glaube, 70 Neuseeland-Dollar oder so.
Okay.
Das sind halt so ungefähr 40 Euro.
Ja.
Aber da unten hast du halt so ein bisschen, du hast eigentlich das Geld dafür.
Okay.
Also du hast jetzt nicht das Geld, um permanent hoch und runter zu machen.
Ja.
Aber wenn du halt sagst, ich mache zuerst die Nordinsel, mach da durch und dann mache ich rüber zur Südinsel, mach da durch und dann mache ich mich auf den Rückweg. So in dem Sinne.
Okay.
Und so habe ich das zum Beispiel gemacht.
Ja.
Und dann waren es halt zwei Fernfahrten und das ist völlig okay.
Man kann es ein bisschen mit dem Ärmelkanal vergleichen vielleicht, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja.
Also du hast halt schon einen relativ breiten...
Ja, noch breiter, okay.
Ja.
Irgendwie so. Ja, nee, es war nur die Frage, nicht, dass das jetzt eine riesige Investition ist, da von einer Insel zur anderen zu kommen, sondern dass das wirklich...
Nee, das ist stemmbar.
Man kann sich jetzt denken, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Nordinsel, dann können wir jetzt auch rüber machen. Okay.
Ja, das ist kein Problem.
Ja, ja. Weil du vorhin gesagt hattest, um vielleicht wieder auf die Jobs zurückzukommen, dass du dann später auch im Gastrogewerbe tätig warst. Wie gut sollte man da des Englischen mächtig sein, wenn man da zum Beispiel Gäste bedient? Ist das wichtig? Ist das vielleicht deswegen unpassend gleich für den Anfang, wenn man noch nicht so drin ist? Oder wie kritisch ist das?
Ich sag mal, ich war primär, glaube ich, in der Küche gewesen. Okay. Hab da halt ein bisschen geholfen mit dem Koch und alles. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn du da halt Bock drauf hast, das zu machen, dann hast du relativ schnell das Vokabular, das du brauchst. Okay. Also wenn du mit Grundkenntnissen des Englischen rangehst, dann brauchst du halt auch nur so ein bisschen verstehen, was die Leute wollen. Ja. Dann guckst du dir halt die Menükarte an, was davon haben sie sich ausgesucht. Und wenn so Sachen wie Wasser oder Soda oder sowas, das hat man halt im Kopf. Und ich denke mal, dass es sollte kein riesiges Problem sein. Und auch hier wieder dieses, du kannst eine Bewerbung hinschicken, würde ich auch machen. Aber da würde ich halt auch wirklich anrufen und praktisch sagen, hey, ich bin der und der, ich hab Bock, da an der Gastro was zu machen. Wollen wir mal irgendwie in ein Bewerbungsgespräch, wollen wir uns mal sehen. Und da ist man halt auch viel besser, praktisch viel schneller connected mit den Leuten.
Und auch mit den, ziemlich deutsch, ja, mit den Steuern. Ich habe auch gehört, man kann die mit Steuererklärungen wieder zurückholen am Ende des Jahres oder
ein Teil
des Jahres zum Teil. Wie ist denn das? Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ist das, erfordert das große Kenntnisse? Weil
ich habe es mir... Wissen. Ja, auch das ist so, man macht es nicht oft, deswegen ist so ein bisschen dieses Unbekannte, vor dem man Angst hat. Also das hatte ich auch total gehabt. Ich dachte mir, scheiße, jetzt muss ich irgendwie wahnsinnig viel Formulare ausfüllen und alles. Aber das war nicht so. Also ich habe mich da ein bisschen informiert, ein paar Leute gequatscht und die haben eigentlich alle gesagt, geh auf die Seite, das heißt irgendwie Inland Revenue. Das ist praktisch der neuseeländische Staat. Und dann hast du dort einen Account angelegt, beziehungsweise hast du eigentlich eins, wenn du da reinkommst, weil dir wird eine so eine Art Steuernummer gegeben. Und dann loggst du dich da ein und kannst halt direkt praktisch mit dem Support schreiben. Und da hatte ich dann, glaube ich, so ein Formular praktisch drin ausgefüllt. Und das waren halt alles Sachen, die du halt weißt. Also was ich, nur deine Adresse und den ganzen Kram. Und dann ging das halt relativ schnell. Und dann habe ich halt dann noch mein Konto angegeben. Und dann haben die das überwiesen. Also jetzt vor kurzem hatte ich halt den zweiten Teil, weil ich habe ein bisschen über dieses Steuerjahr, über das andere hinausgearbeitet. Deswegen war da ein kleiner Teil, den ich erst jetzt vor kurzem praktisch wiederholen konnte. Und dann hatte ich halt nochmal geschrieben und das ist eigentlich kein großes Problem. Also ich kann euch dann auch durchaus mal die Seite zeigen.
Ja, klar. Die nächste sehr deutsche Frage. Gibt es dort dunkles Brot?
Oh Mann, das Wasser ist fast alle. Da ist noch was. Da muss ich euch enttäuschen.
Okay.
Wenn ihr dunkles Brot haben möchtet, dann müsst ihr wirklich suchen. Und in den Großstädten gibt es vielleicht was.
Okay. Aber auch wahrscheinlich nicht so im Supermarktregal.
Nee. Also, das ist aber in wirklich vielen Ländern so. Also
ja, das stimmt.
Ich war jetzt vor kurzem in Schweden oben und die haben auch nicht so wahnsinnig viele Bäckereien, aber in Neuseeland, die lieben halt ihren Toast. Okay. Und dann hast du halt wahnsinnig viele verschiedene Arten von Toast. das Witzigste war, es gab einen Toast, der hieß Roggenbrot. Und das waren halt so dunkle,
das deutsche Wort
praktisch dunkel, ja.
Okay.
Das waren dunkle Scheiben, die halt mit Körnern waren und so. Und dann hast du das halt umgedreht und stand da inspired from the German Roggenbrot. Und das war so das fast das einzige Dunkle, was du so immer gefunden hast.
Ja.
Und dann hast du halt ab und zu war da mal so ein Leibbrot, den du mitnehmen konntest. Aber das, ich sag mal, das gewöhnt man sich da unten schnell ab. Ja. Aber man freut sich wieder, wenn man es wieder essen kann. Also ich habe da mit der Umgewöhnung keine wahnsinnig großen Probleme gehabt. Und dann haben wir halt mal so irgendwie Tortillas gegessen oder sowas. Okay. Das ist ja auch ein guter Ersatz dafür. Ja, ja. Und das ist eigentlich okay. Wenn wir gerade bei der Ernährung sind, kann ich euch gleich sagen, das Fleisch da unten ist relativ teuer. Okay. Also ihr werdet vermutlich, was ich einmal in der Woche Fleisch essen oder sowas. Ja. Weil es einfach, es gibt einfach günstigere Alternativen wie Eier oder Käse oder sowas. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil auch da gewöhnt man sich relativ schnell so eine kleine Ernährungsumstellung an. Und das, ja, das passt eigentlich.
Und auch zum Beispiel mit der Versicherung. Wir haben uns letztens auch mal so angeschaut und dann so überlegt, brauchen wir jetzt so eine Diebstahlversicherung? Oder was würdest du denn empfehlen? Also eine Krankenversicherung ist ja klar wahrscheinlich, aber...
Hattest du noch was darüber hinaus?
Ich hatte diese Standardversicherung einfach, diese Auslandskrankenversicherung. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich sonst nichts abgeschlossen.
Okay. Hast du es eigentlich über eine Organisation gemacht?
Ja, das habe ich rüber gemacht. Genau. Okay.
Wir haben gehört, es gibt keine Taschentücher. War das wirklich so? Und wenn ja, hast du sie vermisst?
Puh. Ich glaube schon, dass es Taschentücher gab.
Okay.
Hm. Ich glaube, ich hätte sie vermisst, wenn es sie nicht gegeben hätte. Aber nee, es. Ja, nee.
Zumindest wurde ausgepriesen, dass sie sehr räudig seien. Also sehr schlechte Qualität haben, aber da dachten wir direkt wieder.
Ach so, naja.
Das war so ein extra Punkt.
Auf irgendeiner so einer Infoseite so, gibt keine Taschentücher. Ja. Also, wenn ja, dann sind sie richtig schlecht. Irgendwie so einlagig und aus so recyceltem Papier, so ganz grau und alles zerfällt ständig.
Das war direkt eine Information von dem Land direkt. Ja. Also, jetzt kein Spaß.
Ja, nicht schlecht. Nee, okay. Dann nehmt mich nicht für Gold, aber nach meiner Erfahrung gibt's da unten Taschentücher, die okay sind zum Verwenden.
Ich nehme mal eine Blatt von Baum oder so.
Ja. Okay. Oder Toilettenpapier, was ist ich, hast du ja.
Ich denke, wenn die Neuseeländer ohne klarkommen, dann wird man das auch irgendwie schaffen als Work and Traveler.
Auch die werden eine Alternative haben, genau. Wenn überhaupt.
Okay.
Genau.
Habt ihr noch Fragen?
Ja, eine letzte vielleicht noch. Okay, oder hast du noch eine?
Eine Frage, warst du in vielen Städten? Weil Auckland ist ja, glaube ich, die größte und dann wird es, glaube ich, relativ klein dann doch schnell. Hast du da so eine Stadt, die du mal empfehlen würdest, wo du sagst, da lohnt es sich mal vorbeizuschauen?
Die haben eigentlich alle ihr Flair, so ein bisschen. Also Auckland hat halt 2 Millionen Einwohner, ganz Neuseeland hat 4 Millionen Einwohner. Mhm. Das ist voll dort. Wenn man ein wahnsinniger Stadtmensch ist, du hast halt alles dort. Du hast in der Innenstadt, hast du alles verfügbar und erreichbar. Aber wenn man so mit den Neuseeländern geredet hat, die Neuseeländer mögen Auckland nicht so sehr und die Aucklander mögen eigentlich Auckland auch nicht so sehr.
Okay, krass.
Also ich war schon ganz happy, dass ich halt dort nur wegen dem Flug war und in der ersten Woche Job suchen. Mhm. Und ich sag mal, da ging das schon, da hat es halt alles. Es gibt Dunedin im Süden. In Dunedin war ich, das ist so ein bisschen wie Dresden. Das hat eine richtig tolle Altstadt. Hm. Wellington ist Hauptstadt, auch sehr angenehm. Ich glaube, was ich für eine Stadt tatsächlich empfehlen würde, wie gesagt, die haben alle ihren Top. Aber Queenstown ist von wahnsinnig schöner Natur umgeben. Okay. Und da halt einfach mal hinzugehen und allein in einem Hostel einfach zu sein und dann aber rauszugehen und ein paar Tracks zu machen oder sowas. Das ist von der Location her super, weil dann hast du auch richtig viele Events dort, die halt zu den Fjorden fahren oder sowas. Aber insgesamt hat jede Stadt so ein bisschen ihr Spotlight. Ja, je nachdem, was ihr halt so, auf welcher Suche ihr seid, ob ihr lieber so Stadtsehenswürdigkeiten haben wollt oder eher praktisch so eine gemütliche Stadt mit ein paar schönen Locations drumherum.
Eigentlich beides, auch Natur ist natürlich, also wir wollen natürlich möglichst irgendwie alles einfangen, aber das wird wahrscheinlich schwer sein, denke ich.
Ja, also ich würde vielleicht noch zwei, drei Städte nennen, wenn das okay ist. Und zwar Rotorua waren wir halt am Anfang, direkt nach Coromandel, die haben Thermalquellen zum Beispiel. Die haben auch so diese typischen Sümpfe, die kochen, die halt wahnsinnig cool aussehen. Und dann sind wir halt irgendwie ein bisschen weiter unten. Ich sagte, Wellington ist generell eine schöne Stadt, wenn man es mit Auckland vergleicht. Queenstown, genau. Dann war ich noch unten in Bluff. Bluff war halt so der Zugang zu Stewart Island. Und das ist halt so eine richtig ländliche Stadt. Da gibt's kaum was. Da gibt's einfach nur coole Landleute letzten Endes. Und es hat halt, wie gesagt, jede Stadt so ein bisschen ihren Punkt. Genau, und Pauanui, das war das, wo wir in Coromandel waren, und das war einfach so eine Küstenstadt, die halt schön besiedelt war und die noch einen Berg hatte mit einer tollen Aussicht. Und es hat so, ja, also es sind viele, viele Sachen in Neuseeland sind es wert, gesehen zu werden.
Du hast ja schon gesagt, dass die Neuseeländer recht offen sind und dass man sich auch gut mit ihnen unterhalten kann. Gibt es sonst noch so Besonderheiten wie die Ticken oder muss man was wissen oder ist was besonders schön? Was war so dein Eindruck von den Neuseeländern an sich? Kann man mit denen einfach mal so ein nettes Gespräch führen?
Du kannst mit vielen einfach Smalltalk machen. Okay. Also die 4 Millionen Leute, die sind alle so ein bisschen auf Du letzten Endes. Und auch gerade sowas wie Hitchhiken ist auch eine große Sache. Also praktisch Daumen raushalten. Ja, ja. Was du in Deutschland dich fast nicht traust und was ich glaube ich auch hier nicht machen würde, aber in Neuseeland habe ich die zweite Hälfte, die ich dort unten war, bin ich fast nur gehitchhiked. Okay. Und da machst du auch so coole Erfahrungen und triffst coole Leute. Und sind halt einfach, die sind von Grund auf netter da unten und haben eine aufgeschlossene Moral und alles. Das, da würde ich schon sagen, mit denen ist man immer gut zu Gespräch zu kommen.
Hörte sich alles sehr schön an, deswegen vielleicht die Abschlussfrage. Hat es wehgetan, dann wieder abzureisen mit dem Flugzeug? Und hast du jetzt vielleicht noch ein bisschen Fernweh?
Ich denke fast nicht so wirklich. Also ich bin ohne Tränen abgereist und ich bin ohne Tränen wiedergekommen. Und das, ich habe mich auf beides gefreut. Also ich hab mich einerseits gefreut, mal so ein bisschen rauszukommen, die Welt zu sehen, nach Neuseeland zu kommen. Und ich habe mich aber auch wieder gefreut, wieder nach Hause zu kommen und in die Infrastruktur von Deutschland wieder reinzukommen. Und es ist ja alles schon so ein bisschen. Fürs längere Leben ist es hier echt schön gemacht. Also du hast ja die gute Infrastruktur, gerade ich sag mal Dresden ist halt auch eine schöne Stadt. Und in Neuseeland hast du aber halt einfach die Natur und es macht sich halt zum Reisen und gerade sowas wie Work and Travel einfach fantastisch. Deswegen habe ich eigentlich keine Trauer oder sowas gespürt. Ich fand es in beiden Seiten toll und würde halt, wie gesagt, auch einfach wieder hin.
Ich meine, es ist ja nicht aus der Welt.
Genau, ja. Es ist zwar auf der anderen Seite der Welt.
Ja, schon.
Aber ich war jetzt auch nicht, ich hatte einen super guten Strich gehabt an dem Punkt, weil ich wollte noch ein paar Spots abgucken, noch ein paar Nationalparks, auch unter anderem, wo die halt ein paar Szenen aus Herr der Ringe gedreht haben. Da habe ich halt so meinen Plan gehabt, meine letzten Tage. Und da hatte ich dann halt praktisch einen geraden Strich gehabt. Und es sind halt einfach noch zwei, drei Sachen, wo ich mir sage, ja, den und den Ort, den würde ich gern nächstes Mal sehen, aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich den jetzt nicht gesehen habe, so in dem Sinne. Weil du kannst, wie gesagt, ja, in Neuseeland kannst du echt Jahre verbringen und, ja, und siehst immer was Neues.
Das wäre doch eigentlich prinzipiell ein schöner Abschluss erstmal. Hast du irgendwelche letzten Punkte, die du nochmal loshören willst?
Ich denke, ich habe ich habe ziemlich viele Tipps
gegeben. Du hast ziemlich viele Tipps gegeben. Würdest du es prinzipiell empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also an sich egal, ob man ein Work and Travel irgendwo, was ich in Kanada oder Australien oder Neuseeland macht. Es ist einfach wahnsinnig gut, mal wegzukommen aus dem Alltag und mal praktisch selbstständig zu werden. Ich nenne es immer gerne, das ist so ein bisschen der Crashkurs fürs Leben, ja, weil du hast da unten halt alles, was dich so ein bisschen im Leben erwartet. Ja. Du hast Jobs, wo du dich bewerben musst. Das ist so ein bisschen dieses Umziehen, wo du die ganze Zeit dein Haus praktisch auf dem Rücken trägst. Und einfach diese unheimliche Selbstständigkeit, die man dafür kriegt. Und auch das Selbstbewusstsein, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu reden, weil es ist einfach so gut und vorteilhaft, wenn man mit Leuten so ein bisschen in Kontakt tritt und Beziehungen aufbaut. Und wie gesagt, man findet auch da unten Freunde fürs Leben letzten Endes. Und aber auch generell zur persönlichen Entwicklung sehe ich das als sehr empfehlenswert an.
Ich finde das im Prinzip erstmal schöne letzte Worte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr alle da wart. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben sogar extrem lange gesprochen. Ich bedanke mich nochmal und würde sagen, auf ein neues. Wenn ihr, liebe Zuschauer, irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail, ruft uns gerne an oder kommt einfach ins Büro vorbei. Ansonsten würde ich mich erstmal verabschieden. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Ciao. Cool. Ciao.